Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gehört Nazi-Kunst ins Museum, also Kunst, die dem gescheiterten Maler Hitler gefallen hat und die die NS-Ideologie widerspiegelt? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem über eine Ausstellung mit Kunst von Louise Bourgeois, die für ihre großen Spinnenskulpturen bekannt ist. Was nicaraguanische Intellektuelle im Exil über ihr Land sagen und warum wir eigentlich lesen, was wir lesen, auch dazu gleich mehr. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Die Süddeutsche Zeitung hat in dieser Woche über einen Galeristen berichtet, der gute Geschäfte mit NS-Kunst macht, also mit Skulpturen oder Malerei, die unter der Hitler-Diktatur als staatskonforme Kunst galt, was meistens hieß Verherrlichung der menschenverachtenden Rasse und Blut- und Bodenideologie. Künstler wie der Bildhauer Arno Breker zählten dazu. Sie standen auf der sogenannten Gottbegnadetenliste, die einen besonderen Schutz gewährleistete. Und offenbar wird genau diese Kunst in den letzten Jahren wieder häufiger gekauft und das auch zu höheren Preisen. Was NS-Kunst überhaupt ist, das wissen im Prinzip heute nur noch Spezialisten zu benennen. Ein Museum in Arnheim hat sich vor einigen Jahren an einer Ausstellung zum Thema versucht, die vielfach als zu unkritisch bewertet wurde. Gehört die heroisierende Kunst überhaupt ins Museum, habe ich Felix Krämer gefragt, Direktor des Museum Kunstpalast in Düsseldorf, in dessen Sammlung sich auch Arno Breker findet.
Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass Museen jetzt NS-Kunst erwerben sollten, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man sich seine eigene Sammlungsgeschichte bewusst wird und einfach auch schaut, was in den Depots liegt. Da gibt es bei uns im Haus, aber eben in sehr, sehr, sehr vielen Häusern gibt es Bestände, die aus der NS-Zeit datieren. Ich finde es immer besser, man setzt sich mit etwas auseinander. Also das Verstecken und Wegsehen ist nie eine Lösung.
Also Sie haben eine Arno Breker-Statue auf dem Dach. Wie setzen Sie sich damit auseinander?
Also wir haben diese Statue auf dem Dach, die ist von 1926, also als unser Museum errichtet wurde. Ich bin aber kein Freund davon zu behaupten, nach dem Motto 1926 waren die Nazis noch nicht an der Macht und damit hätte das damit nichts zu tun. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also es gibt ja Vorgeschichten und dazu zählt Breker und dazu zählt auch der gesamte Bau, muss man sagen. Wilhelm Kreis war auch auf der Gottbegnadetenliste der Architekt unseres Gebäudes. Und wir haben nicht nur eine Breker-Skulptur auf dem Dach, wir zeigen auch in der Neupräsentation, die wir im November 23 eröffnet haben, auch eine Arbeit aus dem gleichen Jahr im Sammlungsrundgang. Wir haben ein Kapitel, einen Raum zu Kunst in der Zeit des Nationalsozialismus gewidmet. Und ich finde es wichtig, dass man sich einfach differenziert dem stellt.
Welche Gefahren gibt es denn Ihrer Meinung nach, wenn zum Beispiel Statuen von Arno Breker oder Bilder von Adolf Ziegler im freien Umlauf sind?
Ich glaube, der Artikel beschreibt das sehr gut und das erlebe ich auch so, dass es Veränderungen in der Geschmackswahrnehmung gibt. Dass das, was vor ein paar Jahren noch als kitschig, pathetisch wahrgenommen wurde, und das sind für mich Begriffe, die oft auch mit NS-Kunst in Verbindung gebracht werden können, dass das als solches gar nicht mehr wahrgenommen wird, sondern dass das als ästhetisch von vielen Menschen rezipiert wird. Und das finde ich auch als problematisch. Und da glaube ich, ist es wichtig, aufzuklären und zu sagen, vor welchen ideologischen Hintergründen diese Arbeiten entstanden sind.
Und das ist
die Aufgabe der Museen.
Also den Kontext herstellen, was ja eben auf dem Kunstmarkt im Zweifelsfall nicht passiert. Den kann das Museum.
Das können Museen leisten. Und wir bereiten für 28 auch eine Ausstellung zu der Thematik vor, weil wir, so wie Sie ja auch sagen, wir haben einen Breker auf dem Dach, uns da auch entsprechend verpflichtet fühlen.
Es gibt ja eine kommentierte Ausgabe von Hitlers Hetzschrift Mein Kampf. Die ist herausgegeben worden vom Institut für Zeitgeschichte in München. Diese kommentierte Ausgabe, die entlarvt eben die Lügen und die Ideologie des Nationalsozialismus. Und die beteiligten Historiker sagen, genau deswegen sollte man Mein Kampf, also die kommentierte Ausgabe, auch lesen. Ist das ein Vergleich, den man auch zur Kunst ziehen kann? Also sollte man sich diese Bilder, diese Statuen auch anschauen, um auch zu verstehen, woher die menschenverachtende Ideologie kommt, beziehungsweise um diese ästhetische Sprache, ich nenne es jetzt mal so in Anführungszeichen, zu lernen?
Ja, ich weiß nicht, ob zu lernen, aber ich glaube, Information ist wichtig. Es ist nur einfach, es ist ja viel komplizierter. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, da ist jetzt eine figürliche Darstellung eines Bauern aus den 30er Jahren. Das haben sie auch von Künstlern, die wirklich überhaupt nicht in Verdacht stehen, NS-nahe gewesen zu sein. Dann haben sie aber einen Emil Nolde, einen überzeugten Nationalsozialisten, der nicht die entsprechende Anerkennung gefunden hat, aber dessen Bilder natürlich auch was mit seiner Ideologie zu tun haben. Dieses Denken, dass wir über den Stil die Ideologie eins zu eins immer erkennen können, so einfach ist es nun mal nicht. Also es ist viel komplexer. Und diese Hintergründe, darüber zu reden, das deutlich zu machen, das ist die Aufgabe der Museen. Und das kann der Handel in der Form nicht leisten.
Ist das eine Ästhetik, mit der man sich auch deswegen vertraut machen sollte, weil wir ja doch im Moment wieder spüren, dass autoritäre Bewegungen und Parteien deutlich mehr Zuspruch bekommen?
Ja, ich glaube, also wenn man sich die Bildprogramme anschaut, dann gibt es schon erschreckende Parallelen, also auch KI-generierte Bilder. Das ist in der Argumentation und in der Gestalt oft so erschreckend simpel und wirkt wie so Abziehbilder. Und oft fühlt man sich da doch auf unheimliche Weise auch an die 30er Jahre erinnert.
Felix Krämer, Direktor des Museum Kunstpalast in Düsseldorf, zur Frage, ob NS-Kunst ins Museum gehört. Ihre Werke finden sich mittlerweile in fast jedem großen Museum. Die Skulpturen und Installationen von Louise Bourgeois. Die 1911 in Frankreich geborene Künstlerin steht mit ihren Arbeiten für das Ergründen psychologischer Tiefen oder besser gesagt mehr der Untiefen. Das schwierige Verhältnis zu den Eltern hat sie immer wieder verarbeitet, aber wenn sie ihre Mutter als überdimensionale Spinne in Bronze goss, dann war das nicht unbedingt negativ gemeint. Weniger bekannt sind ihre Papierarbeiten, die sie kurz vor ihrem Tod im Jahr 2010 schuf, darunter eine Werkgruppe, die jetzt zum ersten Mal in Europa zu sehen ist. Und zwar seit dieser Woche im norwegischen Trondheim, in dem noch sehr neuen Museum Pomo. Maxi Bröcking war dort.
Es ist ein klirrend kalter, sonniger Februarmorgen in Trondheim, minus 13 Grad und fast magischem Licht. In leuchtenden Regenbogenfarben strahlt die Skulptur Our Magic Hour des offen queer lebenden Künstlers Ugo Rondinone auf dem Dach des vor einem Jahr eröffneten Museums Pomo. Benannt nach Posten Modern. Die Innenbereiche sind in den leuchtenden Farben der Holzhäuser Trondheims gestaltet, in Orange, Rosa und Grün. Gerade eröffnete dort die Ausstellung Echoes of the Morning mit selten gezeigten Gouachen der französisch-amerikanischen Künstlerin Louise Bourgeois. Entstanden sind sie in den letzten Jahren vor ihrem Tod, als sie bereits weit über 90 Jahre alt war. Darunter ist die Serie Rouge von 2008, zwei Jahre vor ihrem Tod entstanden, die jetzt zum ersten Mal in Europa zu sehen ist. In dunklem Rot gemalte Ansammlungen von Zellen, die zu Spiralen und Brüsten werden, mit Themen, die die Künstlerin immer wieder beschäftigt haben, wie Mutterschaft, Sexualität, Gewalt und Tod. Dazu Kurator Philip Larrard-Smith von der New Yorker Easton Foundation, die den Nachlass von Louise Bourgeois betreut.
Interesting because of this iconography of germination and growth, these pod or seed-like forms that are gathered together into, you know, irregular geometric shapes.
Die Serie ist interessant wegen der Darstellung von Zellen, in denen Keimung und Wachstum entstehen und die hier zu unregelmäßigen geometrischen Formen zusammengefügt sind. Man hat fast das Gefühl, im Zoom einen einfachen Organismus oder eine Zelle zu sehen. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Serie so bewegend finde, denn sie enthält viele von Louises Lieblingsformen, wie auch die Spirale oder die fünf Brüste, die ihre Familie symbolisieren. Zuletzt gibt es dann die Rückkehr zur Figur und das gibt allem, was davor kommt, einen Sinn. Die Serie nehme, so Larrard-Smith, eine besondere Stellung im Spätwerk der Künstlerin ein. Es sind Arbeiten, die dem Zufallsverlauf der roten Tusche folgen und bewusst Kontrolle aufgeben. Dazu sind in der Ausstellung Skulpturen und Textilarbeiten zu sehen, wie die aus Brüsten geformten Marmorbecken oder auch das auf Notenlinien gestickte Book of Hours mit Echo of the Morning für die Zeit um 5 Uhr morgens, das der Ausstellung den Titel gibt. Larrard-Smith beschreibt es als Rückkehr der Künstlerin zu ihren frühen Motiven, im Bewusstsein ihrer eigenen Vergänglichkeit.
Echo of the Morning ist das letzte Sheet in the fabric book Hours of the Day.
Echo of the Morning ist das letzte Blatt im Stoffbuch Hours of the Day. Es bezieht sich auf die Zeit und die Idee der Rückkehr, auch zu ihren frühen Motiven. Viele dieser Arbeiten zeugen von einem Bewusstsein für ihren bevorstehenden Tod. Daher geht es in diesen Werken auch sehr viel um Erinnerung. Museumsgründerin Monika Reitan ist durch die Werke von Louise Bourgeois zur Kunstsammlerin geworden. Sie schätzt an den Arbeiten deren gleichzeitige Härte und Verletzlichkeit. Reiterns Motivation, ein Museum zu gründen, war auch, internationale Kunst in ihre Geburtsstadt Trondheim zu bringen.
I think part of the thought was actually we wanted to bring art to Norway.
Der Gedanke war, dass wir Kunst nach Norwegen bringen wollten, die dort noch nicht gezeigt wurde. Überall, wo wir hinkamen, gab es nur norwegische Künstler, was natürlich wunderbar ist. Aber wir wollten etwas Neues nach Norwegen bringen und die Menschen hier für Kunst begeistern. Dies ist gelungen. Das Museum ist gut gefüllt, in den Räumen stehen Hosts, die auf Wunsch die Kunstwerke erklären und durch die Ausstellung führen. Doch diese besonderen, erstmals gezeigten Arbeiten von Louise Bourgeois wirken für sich. Und die Erinnerung daran hallt auch später noch lange nach. Wie ein Echo of the Morning.
Louise Bourgeois im Museum Pomo in Trondheim. Nicaragua gilt als Tierra de Poetas, als das Land der Dichter, das so bekannte Schriftsteller wie Rubén Darío und Ernesto Cardenal hervorgebracht hat. Aber in der Diktatur unter Daniel Ortega und dessen Frau Rosario Murillo ist das Land seit vielen Jahren nicht nur politisch und militärisch, sondern auch kulturell gleichgeschaltet. Viele Intellektuelle und Künstler befinden sich im Exil. Zu ihnen gehört auch die Schriftstellerin Gioconda Belli, eine der berühmtesten Stimmen Lateinamerikas. Zurzeit ist sie auf Lesereise in Deutschland und Peter B. Schumann hat sie in Berlin getroffen.
Viele ihrer Romane und Gedichtbände sind auf Deutsch erschienen. Deshalb hat Gioconda Belli zu diesem Land, in dem sie lange nicht mehr gewesen ist, eine ganz besondere Beziehung.
Deutschland hat es mir ermöglicht, als Autorin anerkannt zu werden. Denn hier habe ich mit meinem Roman »Bewohnte Frau« einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Und das verdanke ich vor allem meinem großartigen Verleger Hermann Schulz. Durch ihn habe ich Deutschland kennen und lieben gelernt.
Und hier wurde sie auch mehrfach ausgezeichnet für die literarische Qualität ihrer Werke und ihr Engagement für die Rechte der Frau und ihren Widerstand gegen die Diktatur in ihrem Land. Eigenschaften, für die sie von Ortega Murillo verfolgt wurde.
Sie haben mir die Staatsbürgerschaft genommen, mein Haus, meine Bibliothek, einfach alles. Deshalb lebe ich jetzt in Madrid, im Exil.
Auf ihrer Lesereise durch mehrere deutsche Städte präsentiert die 78-Jährige ihren neuen Roman Un silencio lleno de murmullos, etwa eine Stille voller Gemurmel.
Die Stille, das ist diese suspendierte Zeit während der Pandemie, in der die Tochter einer gerade in Madrid verstorbenen ehemaligen Guerillera sich um deren literarische Hinterlassenschaft kümmert. Darin lernt sie das Leben ihrer Mutter aus einer völlig anderen Perspektive kennen. Ein Roman über Schuld und Widerstand, in dem auch merkwürdige Dinge geschehen. Eine Geschichte voller Spannung, wie in einem Thriller.
Nicaragua war lange berühmt für den Reichtum seiner Kultur. Eine besondere Blüte erreichte sie in den 1980er Jahren, als der Nationaldichter Ernesto Cardenal Kulturminister war. Was ist daraus geworden? Gibt es in der Diktatur von Ortega Murillo überhaupt noch Kultur?
Das ist etwas, das mich besonders schmerzt. Sie haben die Seele Nicaraguas getötet. Es gibt keine Kulturschaffenden mehr. Sie haben das traditionsreiche Lyrikfestival in Granada abgeschafft, haben der 100-jährigen Akademie für Sprache und Dichtkunst die juristische Grundlage entzogen und eine Säuberung des kulturellen Lebens durchgeführt. Ihre mediokre Idee von Kultur äußert sich in Folklore-Shows und Schönheitswettbewerben.
Wer sich über die nicaraguanische Kultur von heute informieren will, der findet sie im kleinen Nachbarland Costa Rica. Es ist zum Zentrum des Exils geworden. In der Hauptstadt San José wurde Ende letzten Jahres auch das erste Museum der Erinnerung an die Gewalt in Nicaragua eröffnet. Gioconda Belli hat es besucht.
Dort werden die Chronik und die Art der Gewalttaten gezeigt. Außerdem sind die für die schlimmsten Akte der Repression verantwortlichen Personen aufgeführt. An einer Wand hängen Schlüssel der Wohnungen, die enteignet wurden. Und es gibt eine Dokumentation von 356 Ermordeten. Das ist alles schrecklich anzusehen. Das Museum macht es jetzt zum ersten Mal sichtbar.
Das Regime Ortega Murillo stützt sich auf einen hochgerüsteten Machtapparat aus Polizei und Armee. Doch Ortega ist sehr schwer krank. Und die Tage von Frau Murillo dürften gezählt sein, wenn er stirbt. Denn sie ist nicht nur sehr mächtig, sondern ebenso verhasst. Gioconda Belli.
Sie hat so viel Schaden verursacht, so viele Menschen zugrunde gerichtet. Deshalb dürfte es nur wenige geben, die an ihrer weiteren Herrschaft interessiert sind. Ich glaube an Nicaragua und bin sicher, dass sich genügend Leute finden, die einen erneuten Wechsel bewirken werden. Nicaragua wird nicht mit dieser Diktatur enden.
Die nicaraguanische Schriftstellerin Gioconda Belli über die Kultur in ihrem Land und das Schreiben im Exil. Im lateinamerikanischen Kanon und darüber hinaus ist Gioconda Belli eine feste Größe, aber im Zusammenhang mit Emanzipationsbewegung wird zu Recht in regelmäßigen Abständen immer wieder neu gefragt, wer eigentlich in den Kanon gehört und wer zu Unrecht nicht dort vertreten ist. In den Museen bemüht man sich in den letzten Jahren, die Frauen wieder zu entdecken, die vor allem von einer männlich geprägten Kunstgeschichte nicht berücksichtigt wurden. Oder Kunst aus dem außereuropäischen Kontext. In der Musik oder in der Literatur ist das ähnlich. Die Berliner Stadtbibliothek geht nun den Auswahlprozessen des literarischen Kanons nach in der Ausstellung Was lesen? Verdrängte Texte wiederentdecken. Sebastian Engelbrecht hat sich das angeschaut mit etwas anfänglicher Skepsis.
Der Titel der Ausstellung kommt so frei und offen daher. Was lesen? Verdrängte Texte wiederentdecken. Als gehe es darum, Schätze zu heben, einfach so aus Freude an der Literatur. Beim ersten Blick in die Ausstellung merkt der weiße deutsche Mann dann aber, dass die beiden Literaturwissenschaftlerinnen doch ein Programm haben, das sie dazu bewegt, diese Ausstellung in Preußens Literaturpalast, der Staatsbibliothek unter den Linden, zu präsentieren. Eine von ihnen, Esther Köhring von der Humboldt-Universität, erklärt den Ansatz. Es geht darum, aufzuklären, mit welchem Literaturkanon wir, bewusst oder unbewusst, leben.
Ich würde erstmal beschreiben, wie der Kanon heute aussieht und würde dann sehen, dass er, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was in den Schulen gelesen wird oder was in Literaturgeschichten, in Anthologien so vorgestellt wird, ein sehr viel einheitlicheres Bild der Literatur abgibt, als die Literatur das eigentlich ist und erst recht als die Welt das eigentlich ist. Also sehr männlich, sehr weiß, sehr homogen. Und da steht bei mir dann sofort die Neugier auch zu sagen, was gibt es denn da eigentlich noch?
Die Ausstellung zeigt die Auswahllisten für den Oberstufenunterricht und die Abiturprüfungen in 12 Bundesländern. Bis auf Christa Wolf finden sich da nur männliche Autoren, von Goethe und Schiller über Fontane, Kafka, Büchner und Brecht bis zu Grass. Ein erstarrter, veralteter Kanon, so erscheint er zumindest Esther Köhring.
Da lässt sich bundeslandübergreifend feststellen, dass insgesamt die Texte, die vor allem in der Oberstufe gelesen werden, vor allem Texte männlicher Autoren sind, auch weniger männliche Autoren, die dann vermehrt gelesen werden. Literatur von Frauen, Literatur aus dem Bereich der Mehrsprachigkeit, Gegenwartsliteratur überhaupt, andere Formen des Literarischen kommen sehr, sehr wenig vor.
Die Ausstellung schlägt vor, alle Titel im eigenen Bücherregal, die nicht von Frauen oder von People of Color verfasst sind, umzudrehen. Bei den meisten sehe dann das Bücherregal ganz weiß aus. Das Kanonmachen beginne im heimischen Bücherschrank, heißt es dazu auf der Ausstellungstafel. Die beiden Ausstellungskuratorinnen raten also unbedingt dazu, den persönlichen wie auch den allgemeinen Lesekanon zu erweitern. Denn die zweite von ihnen, Martina Wernli, Literaturprofessorin an der Humboldt-Universität, hat dies beobachtet.
Wir haben in den Seminaren und wir haben auch in den Schulen Leute, die sagen, das ist zu einem Teil nicht mehr die Welt, in der ich mich bewege. Das sind nicht die Probleme oder die Herausforderungen, denen wir uns stellen. Und es gibt auch historisch betrachtet einfach Dinge, die ausgeleuchtet werden sollten und womit man gewinnen könnte, nämlich einfach tolle Texte, die nochmal andere Perspektiven präsentieren.
Martina Wernli und Esther Köhring stellen in der Ausstellung ihr Gegenmittel vor, die sogenannte Lückenliste. 250 Titel umfasst sie schon. Vor 3 Jahren haben die beiden damit begonnen, als Teil eines Wissenschaftsnetzwerks namens Breiter Kanon.
Das sind Leute, die sich mit einzelnen Texten, Epochen, Gattungen besonders auskennen und sagen, aus meinem zum Beispiel Forschungsbereich sehe ich, dass diese Autorin oder dieser Autor aus diesen Gründen zu stark marginalisiert wurde bisher und den möchte ich jetzt vorstellen.
Wernli versteht die Lückenliste als Anregung, zum Beispiel für Lehrerinnen und Lehrer, die auf der Suche nach Literatur jenseits des Curriculums sind. Auf der Liste findet sich zum Beispiel Theodor Michael, Deutsch sein und schwarz dazu. Oder Rahel Levin-Farnhagen, Tagebücher und Aufzeichnungen. Oder von 1781 ein Buch der Thüringer Schauspielerin und Schriftstellerin Sophie Albrecht, Gedichte und Schauspiele. Liest man diese Lückenliste, geht manchem ein Licht auf.
Es geht eigentlich darum, darüber bewusst zu werden, in welcher Weise wir alle die ganze Zeit Kanon machen und das nicht unter der Vorstellung, dass es natürlich ist, eigentlich die eigenen Handlungsspielräume vergessen.
Eine sehr anregende, lohnende Ausstellung in der Berliner Staatsbibliothek, gerade deshalb, weil sie auch ganz anders denkbar, machbar wäre, auf der Suche nach verlorenen Schätzen, jenseits der Deutungsmuster des frühen 21. Jahrhunderts.
Sebastian Engelbrecht über die Ausstellung »Was lesen? Verdrängte Texte wiederentdecken« in der Berliner Staatsbibliothek. Irland führt dauerhaft ein Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler ein. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Nach einer mehrjährigen Testphase hat die irische Regierung jetzt entschieden, das Grundeinkommen auch weiterhin auszuzahlen. Künstlerinnen und Künstler bekommen pro Woche 325 Euro, damit sie sich ganz auf ihre kreative Arbeit konzentrieren können und weniger abhängig sind von Nebenjobs oder Sozialleistungen. Allerdings profitieren nicht alle Künstler in Irland davon. Man muss sich für dieses Grundeinkommen nämlich bewerben. 2000 Künstlerinnen und Künstler werden ausgelost und bekommen das Grundeinkommen für 3 Jahre. Danach gibt es eine neue Bewerbungsrunde. Kulturminister Patrick O'Donovan sagt, Irland sei das erste Land, das ein solches Grundeinkommen einführt. Die jetzige Regelung sei ein Anfang und werde hoffentlich noch weiter ausgebaut. Nach der Testphase hatte die irische Regierung ausgerechnet, dass das Grundeinkommen auch für den Staat finanzielle Vorteile hat. Künstlerinnen und Künstler sind kreativer und produktiver und dadurch weniger auf Sozialleistungen angewiesen. Außerdem profitiert der Staat auch von einer florierenden Kunstbranche. Unterm Strich bringe das Grundeinkommen dem irischen Staat mehr, als es ihn kostet. Geld für die Kunst und in diesem Fall vor allem für die Kunstfreiheit gibt es auch von der Europäischen Union. Die EU-Kommission fördert die Arbeit der Europäischen Allianz der Akademien in den kommenden Jahren mit gut 1 Million Euro. Diese Allianz ist ein Bündnis mehrerer europäischer Kunstakademien, das sich für die Freiheit der Künste einsetzt und sich zum Beispiel mit Kunstschaffenden solidarisiert, die unter politischem Druck stehen. Mithilfe der EU-Gelder will die Allianz der Akademien zum Beispiel Künstlerresidenzen und Vortragsreihen organisieren. Inhaltlich geht es dabei um Themen wie den erstarkenden Nationalismus oder auch die Kürzungen in öffentlichen Kulturbudgets, zum Beispiel in Spanien oder Serbien. Die Kinos in Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr Tickets verkauft als noch im Jahr davor, nämlich insgesamt fast 92 Millionen, das sind gut 2% mehr Tickets als noch 2024. Diese Zahlen teilte die Filmförderungsanstalt heute mit. Auch deutsche Filme waren an den Kinokassen deutlich erfolgreicher als in den Vorjahren. Das Kanu des Manitou war mit rund 5 Millionen verkauften Tickets der meistgesehene Film im vergangenen Jahr. Und den vierten Teil der Kinderfilmreihe Die Schule der magischen Tiere haben sich fast 3 Millionen Menschen angeschaut. Und auch die Zahl der Kinos in Deutschland ist im vergangenen Jahr gestiegen. Zwar nur ganz leicht, aber in Zeiten von Streaming und Heimkino ist auch das ja erwähnenswert.
Das waren die Kulturmeldungen mit Enne Seidel. Die EU will Regeln für Drohnen verschärfen und beschließt neue Ukraine-Hilfen. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.